Let's Talk About Tax, der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und sehr spannenden Episode von Let's Talk About Tax, dem Steuerbranchen-Podcast von Lexware zu allen Themen, mit denen sich Steuerberatende derzeit unbedingt beschäftigen sollten. Und an meiner Seite wie immer meine Co-Moderatorin Carole Heine.
Hallo Olaf, hi. Ich finde es besonders toll, dass wir uns heute wieder unterhalten dürfen, denn wir haben ein absolut spannendes Thema, das zurzeit ausnahmslos alle interessieren dürfte. Künstliche Intelligenz. Sag mal, KI-Tools, wie findest du die denn?
Grundsätzlich finde ich die gut. Es gibt einige Arbeiten, bei denen KI-Tools einen unterstützen können, aber ich plädiere immer dafür, man sollte Ergebnisse niemals reflexionsfrei anwenden, sondern immer noch mal einen kritischen Blick drauf werfen. Kurz gesagt, künstliche Intelligenz entbindet einen nicht von natürlicher Intelligenz.
Das hast du sehr schön gesagt und natürlich ist das in der Steuerbranche ein besonders heißes Thema. Und es wird dich sicherlich sehr erfreuen zu erfahren, dass wir heute gleich zwei spannende Gäste haben, die sich mit KI und Tax Technology beschäftigen und die sich unseren Fragen stellen werden. Es geht um so spannende Themen wie Haftung, allgemeine Herausforderungen und natürlich um alles, was Steuerberaterinnen und Steuerberater jetzt wissen sollten. Und wir werden auch gleich verraten, wer uns da heute besucht. Aber lass uns jetzt mal loslegen.
Das klingt dann so, als wenn wir gleich eine sehr gute, coole halbe Stunde haben werden und unser Publikum kann sich darauf schon mal freuen. Fangen wir einfach an.
Okay.
Ich begrüße Dr. Markus Wollweber von der Kanzlei Streck, Mark und Schwedhelm. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht und ein alter Podcast-Bekannter. Und ich begrüße Dr. Roger Gutmann. Er ist Co-Founder und CEO von TaxDo. Und falls das jemand noch nicht weiß, TaxDo ist das Financial Operating System für den E-Commerce, das unter anderem Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung für Online-Händler und deren Steuerberatende abbildet.
Hallo Roger, hallo Markus, hi.
Hallo ihr Lieben.
Moin.
Schön, dass ihr heute dabei seid. Und jetzt hat Olaf euch natürlich sehr kurz und sehr förmlich vorgestellt. Gibt es denn noch irgendwas, was ihr zu dieser Kurzvorstellung ergänzen möchtet? Vielleicht aktuelle spannende Sachen oder persönliche Aspekte, die euch fehlen? Oder vielleicht, ja, oder was ihr in Sachen KI, weil wir ja heute über KI sprechen, seid, wann ihr mit KI arbeitet und was da eure Berührungspunkte sind, wäre bestimmt auch noch spannend.
Fang gerne an, Roger.
Genau, also vielleicht was ich noch ergänzen kann, ist, dass ich im Herzen immer noch so ein kleiner Betriebsprüfer bin. Ne? Das heißt, ich bin noch seit Seiten der Finanzverwaltung gestartet und insofern habe ich da mal so ein bisschen so diese Brille drauf. Und ja, aktuelle Berührungspunkte mit KI, der Markus und ich haben da ja vor ein paar Monaten eigentlich so ein ganz spannendes Projekt gestartet. Da können wir ja vielleicht nochmal gleich drüber reden. Da geht es quasi um die Frage, wer hält eigentlich den Kopf dafür hin, wenn KI-basierte Fehler passieren, die ja eben auch passieren, weil sie noch nicht hundertprozentig genau ist, weil sie manchmal halluziniert, weil manchmal die Datengrundlage nicht so klar ist, ne? Also KI als Blackbox. Und ja, ich glaube, da können wir sicherlich das Thema gut vertiefen, Markus, oder?
Genau, ne? Und ich habe mich ja schon ein paar Mal vorgestellt. Ich finde es ganz interessant, unsere Kanzlei ist ja im Kern Berater für Berater und seit Ende des letzten Jahres spült ja in die Beraterschaft die KI-Anwendung oder die KI-Anwendung rein. Und so spült bei uns dann jetzt seit Ende letzten Jahres genau diese ganze Kaskade an Fragen rein, was das für den Berater, aber auch für die Unternehmen bedeutet. Und vor allen Dingen, vielleicht kommen wir dann auch gleich drauf, welche Fehlerquellen, Gefahrenquellen, aber auch strafrechtliche Fragen sich damit verbinden könnten.
Ja, genau. Das sind also tatsächlich auch beide Sachen sind Agendapunkte. Aber ich würde gerne erst noch mal wissen, welche KI-Tools euch begeistern und welche ihr selber nutzt.
Also ich bin ja sehr technikaffin, also für einen Juristen. Und ich habe jetzt schon mit allem rumgespielt und ich bin auch immer wieder begeistert. Aber sozusagen diese erste Begeisterungswelle, als ich da das erste Mal mit ChatGPT rumgespielt habe, was ja wirklich nur eine von vielen Anwendungen ist, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Also ich habe dann gesagt, auch Spaß sollte man gar nicht tun. Mach mal einen Trauerbrief auf meine eigene Beerdigung und dann habe ich gesagt, jetzt schreib das mal in der Sprache eines Neunjährigen und jetzt baue noch zwei Zitate von einer US-amerikanischen Schriftstellerin rein und benenne die Fundstelle. Ja, und dann modulierte der immer weiter und meine Begeisterung wuchs immer weiter.
Das sind auch Ideen, auf die man erstmal kommen muss, oder?
Absolut. Bei mir ist in der Tat auch ChatGPT und zwar auch zurzeit eher stark im privaten Bereich. Ich habe quasi ChatGPT die App als Siri-Ersatz auf meinem iPhone, weil wer Siri kennt auf dem iPhone weiß, das ist, glaube ich, so der schlechteste Sprachassistent ever. Und wir waren vor kurzem im Urlaub in Dänemark und da waren wir so einkaufen und ich kannte so ein paar Produkte nicht, die Zutatenliste nicht und dann hält man halt das iPhone drüber und ja, ChatGPT liest dann das quasi in fließendem Deutsch oder welche Sprache man auch immer dann spricht vor und das finde ich ganz praktikabel.
Und
Ja.
toll ist es, wenn ich es kurz ergänzen darf, bei Mathe. Ich habe zwei 14-jährige Töchter, mit denen ich dann Mathe pauke. Und wenn wir da irgendwelche Terme und Funktionen eingeben und ich frage ChatGPT, ist es zu 100,0% richtig?
100,0%. Bei uns ist immer so 107%, wenn es ganz richtig ist. Sagen wir mal, es ist 107% richtig. Ja, es gibt schon super, super spannende Tools auf dem Markt, aber auch entsprechende Bedenken in allen Branchen. Deswegen sprechen wir ja heute, ne?
Was mich mal interessieren würde, du hattest das eben angesprochen, Roger, wie seid ihr beiden eigentlich zusammengekommen? Ihr habt gesagt, ihr macht ein Projekt zusammen. Wie hat sich das ergeben? Ich meine, ihr seid euch ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwo im Café begegnet und habt gesagt, ey, lass mal was machen.
Ja, gute Frage. Also auch da wieder Social Media, ne? Ich habe den Markus, dem folge ich schon länger auf LinkedIn, weil er wirklich noch so ein sehr exponierter Steuerstrafrechtler ist, von dem es ja nicht so viele gibt und ja, guten Content eben auch postet. Und Anfang des Jahres war es so, da gab es bei mir in so dieser Tech-Tech-Bubble, gab es so einen kleinen Fall, wo quasi zutage getreten ist, ne? Dass es da so gewisse Komplikationen Bereich Steuergenauigkeit, Steuerhinterziehung und eben Technologie gab. Und da habe ich gesagt, Mensch, das würde ich doch gerne mal aufgreifen. Da müssen wir doch was machen, was das Thema Transparenz betrifft, auch gerade diese Kernfrage. Dann trifft, wer hält den Kopf hin? Der Mandant, der Nutzer, die Steuerkanzlei, der Technologieanbieter. Und dann haben Markus und ich angefangen, ja, darüber zu schreiben und sind mit dem Artikel in der DSTR gestartet und wollen natürlich auch diese Diskussion auch noch fortführen und weiterentwickeln.
Genau, ne? Also es war wunderbar mit Social Media und der Roger hat sich da auch voll in die Bresche geworfen und hat uns dann auch, wie gesagt, direkt bei der DSDR positioniert, ist auch ein ganz schöner Beitrag geworden.
Ja, das glaube ich. Und bevor wir dann jetzt tatsächlich über die Inhalte sprechen, wollen wir erstmal gucken, wenn wir das jetzt mal nehmen, Tax-Tech und Steuerberatende, wie arbeiten diese Bereiche derzeit überhaupt zusammen? Wie wird es idealerweise in Zukunft aussehen? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch tatsächlich dazu kommt?
Ich kann ja gerne mal anfangen, weil ich komme jetzt gerade, also vor ein paar Stunden, ich komme gerade aus Oberhausen, von einer Steuerkanzlei, die quasi unsere Technologien nutzt. Und man muss sagen, da findet gerade so ein bisschen, wenn ich sagen so, das große Wort Zeitenwende jetzt in den Mund, im Gottes Willen, ne? Das wäre viel zu hoch gegriffen. Aber was ich sagen würde, ist, dass in den letzten Jahren, ne, wir sind ja 2016 selber gestartet, die beiden Welten noch so ein bisschen getrennt waren. Ne? Also die Unternehmen, Technologieunternehmen haben sich ihre Produkte gebaut, häufig auf der grünen Wiese, sind da auch schnell vorangekommen, sind schnell gewachsen, die Produkte haben sich schnell weiterentwickelt. Und die, gerade die Kanzleien als Nutzer wiederum auf der anderen Seite, die haben das erstmal so hingenommen, haben die Produkte genutzt. Jetzt merkt man schon, dass es da an der einen oder anderen Stelle knirscht. Ne? Zum einen, weil natürlich die Technologieunternehmen dann nicht unbedingt passgenau auf die Nutzer ihre Produkte ausgerichtet haben und auch beide Seiten vielleicht nicht so miteinander kommuniziert haben, wie es eigentlich sein müsste. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste und das wäre auch meine Hauptbotschaft heute. Egal, welche Technologie irgendwo da rumschweift und welche Technologie man nutzt, am Ende sind da auch mehr Menschen dahinter. Ne? Die haben ihre eigene Agenda, die haben ihr eigenes Mindset. Und ihre eigenen Ziele vor Augen. Und idealerweise, ja, kommen die beiden Welten eben zusammen. Und das ist, glaube ich, jetzt umso wichtiger, dass man mehr miteinander spricht. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei uns im Unternehmen jetzt auch eine Initiative gestartet, dass wir regelmäßig in die Kanzleien reingehen, aber auch die Kanzleien regelmäßig zu uns kommen, damit man einfach so ein grundlegendes Verständnis füreinander schafft.
Genau, also meine Wahrnehmung ist auch, dass überwiegend KI als erstes als Unterstützung in die Beraterschaft kommt. Aber natürlich, KI ist von jedem einsetzbar, auch von Tech-Stack-Unternehmen, die jetzt nicht sozusagen unmittelbar darauf konzipiert sind, Beratern zuzuarbeiten, sondern in Konkurrenz zu Beratern zu treten. Und das wird wahrscheinlich heute unser Thema nicht sein. Da kann man lange darüber diskutieren, bis wohin berufsrechtliche Grenzen gehen, ob die verschoben werden müssten und so weiter. Fakt ist, dass es alles gibt, also sowohl eine gewisse Konkurrenzsache, aber derzeit vor allen Dingen, und das ist das, was sich am Markt abbildet, die Unterstützung für die Berater. Und da sind wir auch bei Streckmark Schwerte mächtig am Testen und gucken uns alle möglichen Solutions an. Manchmal sind wir ernüchtert, manchmal erstaunt, wie das so ist. Also wir lernen uns gerade da kennen.
Kann man denn was dazu sagen? Werden Tax-Tech-Angebote in Konkurrenz zu Steuerberatern treten oder wird sich das eher ergänzen? Ich versuche noch so ein Gefühl dafür zu kriegen, was sind so die Herausforderungen jetzt auch für kleinere Kanzleien, ne?
Also ich würde nicht sagen in Konkurrenz, vielleicht in gewissen Aufgabenbereichen, gerade diese repetitiven Aufgaben jetzt, wo ich vielleicht auch nicht zwingend dieses fundierte Steuerwissen brauche, da in keinster Weise. Ne? Ich meine, da finden ja die Kanzleien aktuell eh kaum Nachwuchs und entsprechende Fachkräfte. Das heißt, da macht Tech oder auch KI, glaube ich, die Kanzleien deutlich effizienter. Was ich aber aktuell eben auch sehe ist, und das ist vielleicht auch eine steile These, ich würde behaupten, dass generative KI vielleicht aktuell ja, die obersten 10%, ne, von den, vielleicht vom Wissen her deutlich effizienter macht, die anderen eben nicht, weil man braucht eben schon fundiertes Wissen. Man braucht zum einen dieses Steuerwissen. Selbst wenn ich so ein 100-seitiges BMF-Schreiben bei ChatGPT reinwerfe und sage, machen wir mal eine Zusammenfassung, muss ich ja irgendwie eine grobe Ahnung von dem haben, was da drin steht, um überhaupt einschätzen zu können, ob das, was da komprimiert rauskommt, noch wirklich richtig ist oder ob die KI vielleicht angefangen hat zu halluzinieren. Oder in meinem Bereich, ne, wo wir über Massendaten reden, kann generative KI gerade durch die statistischen Methoden, die da auch drinstecken, sag ich mal, auch viel an Fehlinterpretationen rausfiltern. Aber auch da brauche ich als Anwender ein grundlegendes Verständnis von diesen Methoden. Welche Methoden werden da angewendet und wie muss ich die Ergebnisse interpretieren? Und ich muss auch ein gewisses Grundverständnis von den Daten dahinter haben, ja, um das eben auch entsprechend beurteilen zu können. Deswegen meine steile These, ich würde behaupten, aktuell generative KI macht das obere 10%, ne, dieser klassischen High-Performer, deutlich effizienter. Wie es darunter aussieht, da wage ich noch nicht so, mich zu äußern.
Ja, da bin ich auch ähnlich. Also Konkurrenz sehe ich wenig. Wir hatten ja in so einem DSDR-Fall so einen Versuch, so ein bisschen in diesen Deklarationsbereich konkurrenzmäßig zu treten. Das trifft aber überhaupt nicht die breite Masse des Angebots. Und für mich sehe ich, so ähnlich wie der Roger, die zeitnahen Einsatzpunkte eher wie so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder so ein, wie wir auf Neudeutsch sagen, First Year Associate, also ein Berufsanfänger, der sozusagen streng und eng geführt wird von einem alten Hasen und mit Arbeitsaufträgen versehen wird. Und dann muss alles kontrolliert werden. Also ist das richtig? Kann das sein? Manchmal ist er auch erstaunt, was für tolle Ergebnisse rauskommen. Dann arbeitet man daran weiter. Aber das ersetzt sozusagen diese, oder in zeitnaher Zukunft kann das diese Art der Arbeit ein Stück weit ersetzen. Was ja in Zeiten von Fachmängel Situationen und überhaupt den großen Problemen und Nachwuchs zu bekommen, ja auch noch nicht mal so ein negatives Signal in den Arbeitsmarkt sein muss.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es einen Fehler in einer Steuer-App oder in einer Steuer-KI gibt, oder wer haftet für was, wenn es beispielsweise durch eine Falschprogrammierung oder einen falschen Quellenverweis in mehreren tausend Fällen zu Steuerverkürzungen kommt?
Soll ich mal anfangen? Oder mir egal?
Ja, gerne, Markus, ne? Weil das ist ja genau der Kern unseres Artikels. Ja. Ne? Und insofern, das ist, glaube ich, auch dein Part, die Haftungsfrage.
Also es ist ja erstmal sehr schwierig, sozusagen das allgemein runterzubrechen, sondern es wird auf die konkrete Anwendung ankommen. Es macht auch einen riesen Unterschied, ob sozusagen eine KI-Anwendung vorgesehen ist, dem Berater nur erste Arbeitsergebnisse zu geben, so ähnlich wie ich einen wissenschaftlichen Aufsatz schreibe und ich trete da eine an der Grenze der Unvertretbarkeit anzusiedelnde Mindermeinung und damit zitiert mich einer und fällt damit dann in der Steuererklärung auf die Nase, dann hafte ich als Autor nicht dafür. Ja, also das heißt, wenn jetzt Haufe oder Juris oder wer auch immer da in Zukunft eben regenerative KI einsetzt, um uns vorläufige Arbeitsergebnisse zu liefern, wird deren Haftungsrisiko nicht existent sein. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Anders ist es, wenn ich sozusagen ein Softwareangebot mache für den unmittelbaren Use, also vor allen Dingen beispielsweise in der Steuerabteilung oder sonst bei Mandanten. Und ich, dann kommt es natürlich auf AGBs an, das soll gar nicht mein Thema heute sein, dann kommt es sehr darauf an, was die vereinbarte geschuldete Hauptleistung ist und wie ich da den die Leistungen verkaufe, vielleicht ja sogar im Sinne eines Werkvertrags mit einem gewissen Erfolg. Das wäre schlecht. Ja, also wenn ich sozusagen vertragsrelevant suggeriere, hier gibt es keine Fehler und du kannst das als richtig übernehmen, was wir hier ausspucken, und zwar unkritisch. Und das ist natürlich für den Vertrieb einer solchen Software ungemein wichtig. Ja, dann komme ich in haftungsrechtliche, zivilrechtliche Tiefen. Und es gibt aber noch andere Tiefen, vielleicht willst du, Roger, einfach ergänzen, nämlich auch steuerlich und auch dann strafrechtlich. Da kann ich ja dann gleich auch nochmal ergänzen, können Frage oder ergeben sich unmittelbare Fragestellungen.
Ja, ich glaube, den Fall, den wir diskutiert haben, ne, der war ja mal hinten raus relativ klar, was ist da passiert. Da ist etwas passiert, wo ich sagen würde, da darf KI eigentlich noch gar nicht zum Einsatz kommen. Und zwar, sag ich mal, in die unmittelbare Steuerfindung. Das heißt, da wurden Sachverhalte reingeschossen, ne, irgendwie haushaltsnahe Dienstleistung. Und die generative KI bzw. die Technologie hat daraus quasi gewisse Pauschalen gemacht, ne, damit man möglichst schnell viele tausend Steuererklärungen ans Finanzamt effizient abgeben kann. Ja, und das ist, glaube ich, offenkundig, dass es diese Pauschalen im Ertragssteuerrecht, im Einkommensteuerrecht gar nicht gibt. Sprich, da hat man sich die Sache relativ einfach gemacht. Ne? Und insofern ist da auch die, glaube ich, die Frage der Haftung relativ klar. Deswegen würde ich auch, und das bin ich auch gleich zu Ende mit meinem Part, deswegen würde ich auch derzeit davon absehen, in die unmittelbare Steuerfindung. Für mich ist das quasi anhand von automatisierten oder von maschinell lesbaren Sachverhalten, Steuergesetze anzulegen, würde ich da noch von absehen. Da würde ich immer noch auf den klassischen Entscheidungsbaum setzen, weil man da hat man die volle Kontrolle drüber. Das ist keine Blackbox. Und das wäre quasi so meine Erkenntnis. Ne? Wie gesagt, bei der Haftungsfrage ist Markus.
Ja, genau. Also dann, um kurz noch bei dem Beispiel zu bleiben, um das Produkt überhaupt verkaufen zu können, braucht man eine Usability. Das heißt, das Erwartungsbild hier, um eine Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer zu machen, dafür war das Ding programmiert, ist wahrscheinlich, dass es innerhalb von 10 Minuten geht. Und haushaltsnahe Dienstleistung ist fürchterlich kompliziert und kleinteilig. Und da muss ich jeden einzelnen Euro als unbare Überweisung nachweisen, um dann meine Steuerminderung zu bekommen. Das setzt natürlich das Ziel, dass ich das in 10 Minuten mache, überhaupt in keiner Weise um. Also ist ja doch nur ein Beispiel. Hat man von den Programmierern wohl, also wir kennen nicht die Interna, wir kennen das auch nur von außen, wohl bewusst in Kauf genommen, sagt, ach, was sollen wir mit den ganzen Beträgen? Wir fragen einfach nur die Größe, Quadratmetergröße der Wohnung ab und dann geben wir einfach einen fiktiven Betrag an. Ja, das hat eigentlich im engeren Sinne mit KI, also mit Programmierung nichts zu tun, aber mit den Herausforderungen, vor denen dann ganz konkret ein solches Unternehmen steht. Und da ich sitze ja normalerweise immer auf der Seite der Beschuldigten, ja, deshalb halte ich mich da auch zurück, aber sag mal, es gibt dann gewisse Anhaltspunkte, dass das eben Steuerhinterziehung sein könnte. Und dann eben stellen sich spannende Fragen. Ich möchte unsere Hörer nicht und Zuschauer nicht überfordern, aber eigentlich brauche ich immer einen Haupttäter, damit ich dann ein Gehilfe oder Anstiftender sein kann, also Teilnehmer. Und diejenigen, die unmittelbar jetzt die Erklärung abgeben, das oder dir das unterzeichnen, das sind ja die User. Und da ist es erstens, ich möchte es nur kurz aufreißen, man muss dann sagen, die Softwarebetreiber sind die Haupttäter als mittelbare Täter, die den unmittelbaren Nutzer als doloses Werkzeug benutzen. Na, schlimme Wörter hier, ne? Also man merkt schon, dass es sehr spannend wird. Und dass es aber ein Riesenthema ist, wir können ja gleich auch noch andere Beispielsfälle machen, denn wenn da solche Unrichtigkeiten, egal ob vorsätzlich oder unvorsätzlich drin sind, hat man ja dadurch, dass das automatisierte Prozesse sind, die für viele tausend Einzelfälle angelegt sind, direkt eine riesige Auswirkung. Das macht das ja so gefährlich.
Also ich würde mich über noch ein Beispiel freuen, vielleicht wo der die Beteiligung der Steuerkanzlei etwas klarer wird, weil wir ja viel mit Steuerberatern hier.
Ja, es könnte sein, sagen wir, nehmen wir irgendeine Verkehrssteuer oder sagen wir einen Zoll und da assistiert jetzt, es ist ein fiktives Beispiel, ne? Assistiert jetzt eine KI, um den richtigen Zolltarif zu ermitteln. Und jetzt hat man sozusagen aufgrund eines Programmierungsfehlers eben die falsche Zollgruppe in vielen tausend Fällen, falschen Zolltarif vorprogrammiert. Und die Steuerberater setzen das jetzt ein, ohne sozusagen das durchdrungen zu haben und ohne auch kognitiv zur Kenntnis genommen zu haben, dass da jetzt in vielen hundert Fällen bei denen zum Beispiel zu niedrige Vormeldungen für Zölle abgegeben werden. Und dann erstmal handeln alle unvorsätzlich. Ne? Das heißt, strafrechtlich hat man zunächst kein Problem. Auch der Programmierer hat kein Problem. Sehr interessant wird es dann nur, wenn jetzt sagen wir mal heute kommt der Programmierer schweißnass zum Geschäftsführer der Softwarebude und sagt, Mensch, wir haben hier, ne, Houston, we have a problem. Und man fängt an zu suchen und kann die Software auch über viele Wochen nicht einfach umstellen und muss vielleicht erstmal eine Fehleranamnese machen. Und jetzt also, entscheidet sich der Geschäftsführer der Softwarebude entweder zu, wir unterrichten schon mal alle, Achtung, Stopp, ja, ihr müsst das jetzt alles händisch machen. Ja, super GAU für die Softwarefirma, sozusagen, das hängt wie, also wie so ein Produktschaden, wie Salmonellen in den Eiern, ja, jahrelang an dem Produkt, als Negativmakel. Oder aber man sagt, egal, wir schweigen, wir unterrichten unsere Nutzer nicht. Und klammheimlich, erst 2 oder 3 Monate später unterrichten wir sie. Und zwischendurch werden dann immerhin mit Wissen und Wollen der Geschäftsleitung dieser Zoll-KI werden unrichtige Voranmeldungen abgegeben. Und dann wird es wieder spannend. Da gibt es wenig zu. Da gibt es gute Argumente zu sagen, das ist trotzdem nicht strafbar von dem Geschäftsführer. Es gibt aber auch durchaus, also man findet dazu gar nichts, ne? Da sind wir auch gerade an einem Folgeaufsatz, den wir überlegen. Aber genauso gut könnte man Ansatzpunkte auch wieder mit dieser Figur mittelbarer Täter finden, dass dann da eine Strafbarkeit entstehen kann.
Und das, vielleicht auch basierend auf dem Beispiel, was Markus genannt hat. Und zufälligerweise bin ich sogar in so einem jungen Startup investiert, was genau das macht, ne? Anhand der Produktbeschreibung zwei Tarifnummern hinten rausspucken. Und ich würde sagen, dass die Unternehmen im Markt, die sowas machen, wir machen ja zum Beispiel auch, wir können sogar Steuersätze herausfinden für Produkte EU-weit, aber wir definieren das ganz, ganz klar als Empfehlung, ne? Wir sagen, basierend, sag ich mal, auf allen öffentlich zugänglichen Datenbanken schlagen wir dir diesen Steuersatz vor, aber du musst den selber nochmal bestätigen, ne? Und weisen auch nochmal auf die entsprechenden, wie nennt man das, Shortcomings hin, ne? Zum Beispiel auch diese öffentlich-rechtlichen Datenbanken, die man dann nutzt, auch Fehler enthalten können, ne? Also das heißt, dieses Marketingversprechen und manchmal ist der Wettbewerbsdruck im Markt ja enorm, das muss man ja fairerweise auch sagen, da stecken ja große Investoren dahinter, den Nutzern quasi zu suggerieren, du hast einen End-to-End vollautomatisierten Prozess und kannst dich zurücklehnen, den gibt es eben nicht, ne? Und schon gar nicht mit generativer KI.
Vielleicht noch ein primitives Beispiel, damit das gar nicht so immer so speziell ist. Was ja jetzt gerade in den Markt drängt, sind ja von den großen juristischen, steuerjuristischen Datenbanken auch KI-Lösungen, wo ja sozusagen jetzt zeitnah noch viel einfacher ist, zum Beispiel als Steuerberater einen vollständigen Gesellschaftsvertrag einer GmbH zu machen, sagt man alles Mögliche und es wird ein riesiger Vertrag oder ein Darlehen mit Rangrücktritt und so weiter. Da ist natürlich einerseits die Erwartungshaltung des Mandanten, der zum Steuerberater kommt, mach mir mal den Vertrag für kleinstes Geld, besonders hoch. Ja, allerdings berufsrechtlich, wenn es ein reiner Steuerberater ist, darf er ja eigentlich keine unzulässige Rechtsdienstleistung leisten, haftet dann auch ohne Deckungsschutz gegenüber der Haftpflichtversicherung. Also wir hatten schon mehrere Fälle, um es noch ganz konkret zu machen, wo der Steuerberater gesagt hat, Mensch, ich mach dir das. Und da war ein Rangrücktritt und der war falsch erklärt. Und hat zwar steuerlich gegriffen, aber nicht insolvenzrechtlich. Und später hat sich der Insolvenzverwalter die ganze Kohle zurückgeholt vom Mandanten und der hat gesagt, hier Schadenersatz, du hast mich bei der Rangrücktrittsklausel falsch beraten. Und die Versicherung hat lang mit sich gerungen, ob sie das überhaupt reguliert, weil das eine verbotene Rechtsdienstleistung durch den Steuerberater war. Was ich nur sagen will, die KI erhöht den Druck auf den Berater noch weiter, dass da eben so ein Erwartungsbild entsteht, Mensch, mach mir mal eben den Vertrag.
Ich finde das kein sehr primitives Beispiel. Ich finde das wieder sehr, sehr spannend. Jetzt hast du das Wort Haftpflichtversicherung fallen lassen. Sind denn diese KI-Geschichten, also es gibt ja unterschiedliche Arten, wie so ein Fehler entstehen kann. Einmal die Daten, die man einfließen lässt, können falsch sein oder es kann ein Programmierfehler sein oder ein Anwendungsfehler oder. Sind das Sachen, die von der Betriebshaftpflichtversicherung heute schon abgedeckt werden?
Also wenn bei der normalen Beratung ein solcher KI eingesetzt wird, meine ich von mir, Markus Wolver, dann entsteht ein Schaden, ist das vom Deckungsschutz umfasst.
Okay.
Punkt Ende aus. Wenn da eine gewisse Einstandspflicht von dem Softwareunternehmen bestehen könnte, da gibt es keine Pflichtversicherung, aber natürlich können die sich auch freiwillig versichern.
Mhm. Genau.
Also Versicherungen können das schon, die haben das aufgeholt, die sind auf dem Wissensstand, dass die diese KI-Fehler absichern können. Das wäre ja interessant für alle, ne?
Genau, also ich meine, ich glaube, Produkthaftpflichtversicherung, in diese Ecke geht das, sowas haben wir auch abgeschlossen und Die springen dann im Zweifel ein, wenn wirklich nachweisbar ist, dass irgendwo ein Fehler in der Technologie dann war, der eben zu diesem Schaden geführt hat.
Das heißt, man muss also nicht bodenlose Angst vor allem haben, was passieren kann. Man kann ganz normal manche Schritte ergreifen, wie bei allen anderen Geschäftsprozessen auch, und muss dann natürlich gucken, dass man vernünftig arbeitet. Kann man das so zusammenfassen?
Womit wir gerade kämpfen, um mal ein Beispiel zu machen, wenn wir KI einsetzen, heißt das ja überwiegend, dass auf irgendwelchen fremden Rechnern und Servern eine Datenverarbeitung mit Höchstgeschwindigkeit stattfindet. Diese Datenschutzkonformität, das ist ein Thema, selbst wenn sozusagen alles datenschutzkonform dargestellt wird von einem KI-Softwareunternehmen, also problematisch sind immer Drittländer außerhalb der EU und so weiter, führt das zu einem riesigen Rattenschwanz, dass wir eben eine Datenverarbeitungsvereinbarung schließen müssen und so weiter, dass wir da unseren externen Datenschutzbeauftragten unterrichten müssen. Das ist also ein administrativ erhöhter Aufwand, selbst wenn alles rechtmäßig und datenschutzkonform im materiellen Sinne läuft. Da sollte man wirklich sensibilisiert sein, also dass man nicht einfach die ganzen Mandanten Daten da reinhaut, in irgendwelche KI, wo man gar nicht weiß, wo die Daten landen. Da muss man vorsichtig sein.
Habt ihr konkrete Tipps für Steuerberater und Steuerberaterinnen, die jetzt anfangen, das einsetzen zu wollen? Also zu gucken, das war zum Beispiel schon mal ein sehr wertvoller Tipp, der vielleicht nicht allen klar gewesen ist. Wenn ihr jetzt eine kleinere Kanzlei, sag ich mal, wieder kennt, die jetzt mit dem Einsatz von KI anfangen wollen, worauf sollten die eurer Meinung nach besonders achten? Was sind eure drei heißen Tipps?
Also ich habe am Ende des Tages zwei heiße Tipps. Das Ganze fängt mit dem Onboarding an. Ne? Bleiben wir mal im Thema Buchhaltung. Ja? Mittlerweile wirbt ja jedes Buchhaltungstool, egal für welche Branche, ne, dass sie KI-basiert ist. So, und jetzt stelle man sich vor, wir sind mal im E-Commerce unterwegs, das Tool dockt direkt an so einem ERP-System an, zieht sie die ganzen Umsätze raus, aber irgendjemand vergisst da einen Schalter zu setzen und die Gutschriften spielen nicht mit rein. Das heißt, die Umsätze sind viel zu hoch. Jetzt geht der Unternehmer hin zur Bank und ja, will eine Zwischenfinanzierung machen, kriegt er auf, weil seine Umsätze ja durch die Decke gehen und irgendwann fällt jemand dieser Fehler auf, dass die Umsätze ja gar nicht so hoch sind. So, das hätte aber schon quasi im Rahmen der laufenden Buchhaltung auffallen können. Ja, und deswegen ist das zum einen das Onboarding so wichtig. Man muss mit dem Mandanten sprechen, aber auch mit dem Technologieanbieter und dann hinten draus wirklich Plausibilitätschecks etablieren. Also vereinfacht gesagt, traue keiner Maschine, sondern ja, definiere Kriterien, wie auch immer die aussehen, anhand derer du ruhig schlafen kannst, dass du weißt, das, was da rauskommt, ist konsistent. Ja, dass das passt.
Genau. Von mir gibt es nur noch Binsenweisheiten, ne? Fehler 404. Man muss die Mitarbeiter mitnehmen, dass die den bei Todesstrafe verboten wird, eben ohne Rückmeldung nach oben irgendwelche KI-Sachen einzusetzen. Und dann auch eine Binsenweisheit, testen, testen, testen. Solange wir nichts unterschrieben haben, rennen uns die Vertriebler alle die Bude ein und richten alles ein und tun und machen, weil das ist eben ganz unterschiedlich, die Qualität. Und man muss eben vorher wissen, dass das Produkt zu einem passt und einen echten Mehrwert liefert.
Sehr gut, Dankeschön. Ja.
Also grundsätzlich gilt auch hier, ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, künstliche Intelligenz entbindet uns nicht davor, natürliche Intelligenz einzusetzen.
Hast du sehr schön gesagt.
Das ist eine gute Klammer, ja.
Wir könnten das noch stundenlang machen, weil es wirklich ein mega spannendes Thema ist. Ich finde das wirklich interessant und ich glaube auch, dass gerade die Verunsicherung in der Landschaft der Steuerkanzleien recht groß ist. Muss ich das? Verpasse ich sonst den Anschluss? Was mache ich berufsrechtlich? Was mache ich, wenn ich es dann einsetze und wie gehe ich damit um? Ich glaube, das haben wir heute hinreichend und anhand vieler praktischer Beispiele sehr, sehr gut erklärt. Und deswegen komme ich auch schon leider zu meiner Abschlussrunde. Und möchte da aber unbedingt sagen, bitte kommt wieder. Das Thema KI wird die Welt noch lange beschäftigen. Und es würde uns sehr freuen, wenn wir euch als Gesprächspartner zu diesem Thema nochmal wieder einladen dürfen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ja, euch gehört das letzte Wort.
Nein, ich muss auch noch was sagen. Entschuldigung, aber ich wollte fragen, ob der Artikel, den ihr beide zusammen geschrieben habt, frei abrufbar ist und ob ich den in den Shownotes verlinken darf, wenn man den sich einfach angucken kann oder wo der zu lesen ist. Und dann wollte ich fragen, warum ihr beide keinen Podcast zusammen macht und dann aber auch gleich sagen, braucht ihr nicht, ihr könnt immer hier hinkommen.
Wir haben ja schon ein bisschen zusammen gepodcastet, der Roger und ich, ne? Ja, aber ich glaube, wir müssten gucken, von unserer Seite würden wir sofort den Aufsatz online stellen. Ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist, aber wir können auf jeden Fall den Link und den Einleitungstext dazu für die DSDR online stellen. Und ansonsten KI ist genau das, was mich interessiert. Neue Sachen interessieren mich immer, die gerade die den Markt bewegen. Und es gibt eigentlich kein Thema in den letzten 30 Jahren von technischer Seite, was so eruptiv, aber hoffentlich überwiegend positiv unsere Arbeitswelt verändern wird wie KI.
Ja, und ich glaube, das Wichtigste, was man hier auch noch mitnehmen sollte, ist, na, wir haben jetzt hier über diese Risiken, diese Haftungsrisiken gesprochen, aber ich glaube, was man unbedingt beibehalten sollte, egal wie alt man ist, diese Grundneugier, ne? Das Ding auch zu nutzen, zu testen, egal ob es im Urlaub ist oder, sage ich mal, jetzt auch in der Literaturrecherche in der Kanzlei, ja, das ist auf jeden Fall wert und man lernt jeden Tag dazu.
Und es macht Spaß, ne? Ja, es ist ja
So
nicht nur
sieht's aus.
Pflicht. Ja. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch von mir. Und das war ernst gemeint. Kommt bitte unbedingt wieder, ne? Ich meine, ich finde ja, dass ihr einen Podcast zusammen machen solltet, aber auch bei uns gerne jederzeit, ne? Also hoffentlich bis bald. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen
Danke.
Dank euch.
Dann, ciao.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.